Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Sie ist promovierte Meeresbiologin. Sie ist in der Wissenschaft und in der künstlerischen Fotografie aktiv. Ihre Forschungs- und Arbeitsreisen führten sie regelmäßig in die Antarktis und die Arktis und ihre tägliche Arbeit heute in Naturbäder. Moin und herzlich willkommen zu dieser Episode von Wasserkünste. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute geht es um Kunst und um Naturbäder und um Reisen. Zu Gast in Wasserkünste ist heute eine Frau, die viele spannende Geschichten zu erzählen hat, denn neben ihren verschiedenen wissenschaftlichen Projekten, vorwiegend Naturbäder, ist sie auch als Fotografin und als Nachlassverwalterin des Künstlers Alfred Hesse tätig. Und sie ist leidenschaftliche Urbexerin. Ihr fotografischer Fokus liegt deshalb unter anderem auf der Ästhetik des Verfalls. Sie dokumentiert verlassene Industrieruinen und Schwimmbäder. Und sie sucht nach Kunst in Naturbädern, besonders nach einem Kunstwerk. Um welches Kunstwerk es sich handelt, das hört ihr gleich. Ihre Fotografien wurden mehrfach in Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt, unter anderem auch in Hamburg, Dresden und Wietze. Heute spreche ich mit Dr. Antje Kakuschke. Sie verbindet wissenschaftliche Expertise, künstlerische Ausdrucksweise und sie ist auf der Suche. Und damit ist sie ein perfekter Gast für meinen Podcast. Ich freue mich auf das Gespräch. Moin und herzlich willkommen, Dr. Antje Kakuschke. Ich freue mich, dass du Gast in meinem Podcast bist. Wie geht's dir und woran arbeitest du gerade?
Ja, recht vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin tatsächlich jetzt noch im Büro. Ich hatte eine ganz spannende Anfrage heute bekommen. Da gehe ich jetzt schon sehr auf meine Arbeit ein. Und zwar hatte ich heute eine kleine Probe einer Folie eines Naturbades bekommen. Und da war ein ganz dubioser Aufwuchs drauf und den habe ich mikroskopiert. Und ich hatte fast das Gefühl, es ist ein Kunstwerk unter dem Mikroskop, als ich das gesehen habe. Es waren viele, viele kleine schwarze Punkte zu sehen. Und die habe ich analysiert. Und das hat etwas länger gedauert. Und daher bin ich noch im Büro. Aber es war eine ganz spannende Sache.
Darfst du verraten, was das für ein Kunstwerk war?
Ja, genau. Also das sind Biofilmablagerungen gewesen, die sehr amorph sind. Das sind Zellen von Algen darunter. Da waren Kieselalgen drunter zu sehen. Aber das ist auch eine Schleimschicht zu erkennen, die die Bakterien absondern. Und dadurch hat man diese schleimige Oberfläche und auch eine sehr klebrige Oberfläche, wo ganz viele Organismen unterschiedlichster Arten sich dann daran festhaften können und auch den Zucker halt als Nahrungsmittel nutzen. Also es ist ganz komplex, was man da unter dem Mikroskop alles sieht.
Und schon sind wir beim Thema, weil die oder der eine oder andere Zuhörende wird sich fragen, was ist das für eine Frau? Was macht Dr. Antje Kakuschke eigentlich so im wirklichen Leben, wenn sie nicht in dem Podcast rumhängt?
Also ich bin Biologin und arbeite bei KLS Gewässerschutz in Hamburg und das ist ein Planungsbüro, was ich schon seit vielen Jahren, ich glaube es sind jetzt über 30 Jahre, mit Gewässern beschäftigt. Gewässer aber im größeren Rahmen. Also wir beschäftigen uns mit den Seen und Teichen, insbesondere von Norddeutschland, aber auch mit der Tide-Elbe, mit Flüssen, mit Bächen, Gräben und halt, und das ist mein Schwerpunkt, mit Naturfreibädern oder den richtigen Namen Bäder mit biologischer Wasseraufbereitung. Das ist mein Hauptthema.
Vielleicht dazu gleich für die, die das nicht kennen, kurze Begriffsklärung. Was verbirgt sich hinter einem Naturbad mit einem Freibad mit vollbiologischer Wasseraufbereitung?
Genau, also es ist ein Bad, in dem kein Chlor verwendet wird. Es sieht manchmal genauso aus wie ein konventionelles Bad. Es gibt auch Varianten, die sehr naturnah aussehen. Aber die Besonderheit ist, dass es durch eine Folie zum Untergrund abgedichtet ist, also es keinen Einfluss über das Grundwasser gibt. Und dass das Wasser, was sich in dem System befindet, halt in einem Kreislauf befindet, immer wieder regeneriert wird und immer wieder verwendet wird. Das ist das Besondere.
Und was ist dort deine Aufgabe? Gewässerschutz klingt ja eher, da ist was kaputt, das muss ich wieder ganz machen.
Ja, das ist es eigentlich nicht. Also die meisten Bäder funktionieren sehr, sehr gut. Aber da es ja ein System ist, ein natürliches System, Also es sind Algen, Pflanzen, es sind aber auch Bakterien drin und ständig eine Störung, in Anführungszeichen Störung passiert, dass ja sehr viele Leute darin baden gehen, muss es regelmäßig kontrolliert werden. Und da hat KLS Gewässerschutz ein Monitoring in Anlehnung an die bestehenden Richtlinien entwickelt. Und wir untersuchen halt einmal im Monat über die gesamte Saison die Wasserqualität.
Ja,
das klingt kurz zusammengefasst.
Ja, das klingt sehr spannend. Das ist auch ein super spannendes Thema. Also Schwimmteiche hatte ich ja schon den einen oder anderen hier zu Gast. Von den öffentlichen Naturbädern noch niemanden. Von daher ist das eine Premiere, auch mit dir. Nun bist du Biologin und eigentlich so richtig auf dich gestoßen bin ich ja über eine kurze Notiz, die bei uns im Verband in der DGFMB, also Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer, rauskam. Da ist eine Biologin, die sucht Fotografien oder die möchte Fotografien machen von Kunstwerken in Naturbädern. Klar, waren sofort bei mir alle Fühler nach oben und weil ich gesagt, das ist doch jemand für meinen Podcast. Was treibt eine Biologin dazu, sich für Kunst in Naturbädern zu interessieren oder Freibädern?
Ja, also das habe ich schon sehr viele gefragt, wie ich eigentlich dazu komme, dass ich jetzt so ein Nebenthema, also für mich ist es mit einem Hauptthema, aber für KLS Gewässerschutz derzeit noch ein Nebenthema aufgemacht habe. Ich habe viele Bäder besucht, jeden Sommer oder jedes Frühjahr besuche ich sozusagen die Bäder, die wir über die Saison dann betreuen und weise sie ein. Und da sind mir bei meinen Besuchen wunderschöne Kunstwerke aufgefallen. Es sind Wandbilder, es sind Skulpturen. Und ich habe dann immer die Bademeister gefragt, von wem ist denn das und was stellt es dar? Und die meisten wussten eigentlich gar nicht allzu viel davon. Und dann habe ich natürlich angefangen zu fotografieren, die Künstler zu recherchieren und habe gedacht, oh, das ist ein unglaublicher Fundus, der in den Bädern vorhanden ist, aber den viele nicht kennen. Und vielleicht wäre ja dies ja auch mal eine Möglichkeit, jetzt auch für Kunstliebhaber in Bäder zu gehen, die vielleicht gar nicht baden wollen, aber man lockt halt Kunstverständige oder Kunstliebhaber somit auch in den öffentlichen Raum der Bäder. Und so habe ich angefangen, das zu kartieren. Und hatte dann auch schon versucht, da einen Projektantrag draus zu machen, dass man vielleicht am Ende eine Publikation rausbringt oder auch eine Datenbank erstellt, wo man die Künstler und die Kunstwerke vorstellt. Das wäre so mein Traum zu diesem Projekt.
Nun bist du ja von der Ausbildung her Biologin, Schwerpunkt, wenn ich das richtig im Kopf habe, Meeresbiologin.
Ja.
Und jetzt kommt die Kunst noch mit rein.
Genau.
Und es kommt die Fotografie noch mit rein, was ja noch mal spannender ist. Wie kam es dazu? Erst noch mal, wir gehen noch mal einen Schritt zurück, bitte, weil ich schon mal super spannend finde, wie du als Meeresbiologin, also ja eher Salzwasser geprägt, zum Süßwasser kommst. Und so ein bisschen spielen ja die kalten Regionen der Welt eine Rolle.
Ja, ich muss im Grunde genommen dann beim Studium anfangen, denn da habe ich tatsächlich Hydrobiologie in Hamburg studiert und das umfasst neben Limnologie, also Süßwasserbiologie, auch die Meeresbiologie. Also ausgebildet bin ich in beide Richtungen, da kommt eigentlich noch die Fischereibiologie dazu. Und ich habe meine Diplomarbeit noch über ein klassisch limnologisches Thema gemacht, nämlich das Bewegungsverhalten von Ziliaten, insbesondere Paramecium und Stentor cirrulatus. Also ich komme eigentlich aus der Süßwasserbiologie und bin dann halt, aber irgendwie hatte ich schon immer ein Faible für die Meeresbiologie, weil ich früher zu viel Jacques Cousteau geguckt habe und habe mir dann halt überlegt, dass ich doch gerne eine Promotion machen möchte und hatte mich beworben bei GKSS-Forschungszentrum, damals GKSS-Forschungszentrum, jetzt heißt es Helmholtz-Zentrum, und hatte dann ein Angebot bekommen für eine Arbeit, die eigentlich in den medizinischen Bereich ging, was mich auch sehr interessiert hat. Und da ging es um das Immunsystem und die Auswirkungen von Schadstoffen auf das Immunsystem. Und ganz nebenbei in dem Gespräch wurde dann gesagt, naja, haben Sie eigentlich Interesse auch an Meeresbiologie? Denn das sind Organismen, die kommen im Meer vor. Wir würden die Arbeit gerne an Seehunden machen. Und so bin ich sozusagen direkt wieder in die Meeresbiologie gestolpert. Und dann hat sich bei mir eigentlich ein Kreis geschlossen. Zum einen mein medizinisches Interesse dann mit der Meeresbiologie. Und so habe ich dann erstmal 6 Jahre, 7 Jahre als Doktorand und als Postdoc damit zugebracht, Seehunde zu untersuchen und inwieweit sie auch geschädigt sind durch den Einfluss von Schadstoffen. Das waren die Populationen der Nordsee. Und da kam natürlich schon der Wunsch auf, dass ich auch mal diese Wahnsinnspopulation der Antarktis gerne im Vergleich dazu untersuchen würde. Aber man kann sich vorstellen, das ist sehr schwierig, da Forschungsgelder zu beantragen. Prädestiniert für Forschung in den Polargebieten ist ja das Alfred-Wegener-Institut. Und wir hatten da auch schon eng Kontakt aufgenommen, die auch an meinen Untersuchungen sehr interessiert waren. Aber es war klar, ich werde es nicht in dem Rahmen einer Doktorarbeit schaffen können, weil die Anmeldefristen, wenn man da mit der Polarstern hinfahren möchte, halt sehr, sehr lang sind. Ja, und daraus ist auch in dem Sinne gar nichts geworden dann am Ende, denn nach meiner Postdoc-Zeit war ich immer noch nicht weitergekommen mit diesem Antrag. Aber der Wunsch, der blieb bei mir natürlich, in die Arktis und Antarktis zu fahren. Und so habe ich mir gesagt, ja, dann probiere ich einen ganz anderen Weg und bewerbe mich mal als Lektor bei Schiffen mitzufahren, also bei Bildungsreisen mitzufahren in die Polargebiete. Und das hat dann auch geklappt und das war auch so spannend, dass ich 10 Jahre lang dann als Freelancer, als Lecturer auf dem Schiff gearbeitet habe. Also der Begriff ist ein bisschen irreführend, das hat also nichts mit Lektor bei einem Verlag zu tun, sondern man ist halt im Grunde genommen ein Guide und ja, hält Vorträge.
Okay, also du hast dann quasi über die Region, in die ihr gefahren seid, über die Fauna, die dort unterwegs war, mehr oder weniger geschwommen ist,
genau,
hast du dann entsprechende Vorträge gehalten und Rede und Antwort gestanden für die Besucher, für die Gäste.
Mhm. Ja, genau.
Das klingt sehr spannend, auch sehr kalt.
Ja.
Noch einmal ganz zurück, vielleicht für die, die nicht so tief in der Limnologie drinstecken, was sind Ziliaten?
Ziliaten sind Wimperntierchen und ich glaube, die meisten kennen das Pantoffeltier, was man in der Schule ja, ich glaube, auch mikroskopiert hat. Also wie eine Schuhsohle sieht es eigentlich aus, mit ganz vielen kleinen Härchen drumherum, den sogenannten Zilien. Und die bewegen sich und dadurch kann sich der Organismus dann fortbewegen. Und da gibt es ganz viele Arten, ganz viele Formen. Ich hatte vorhin den Stento erwähnt, der sieht zum Beispiel aus wie eine kleine Trompete. Wunderschön.
Ja, sowieso ist der Blick ganz tief rein ins Wasser, also auch in den Wassertropfen, ja unglaublich spannend.
Ja.
Du hast gerade die Seehunde, über die du ja promoviert hast, auch nochmal genannt.
Mhm.
Habt ihr die Untersuchungen dann auch an den lebenden Tieren gemacht oder nur an den Toten?
Ja. Nein, ich habe sie an den lebenden Tieren gemacht. Wenn man sich mit dem Immunsystem befasst, muss sehr vieles am Organismus gemacht werden. Wobei es keine Tierexperimente im klassischen Sinne waren, denn wir haben Blutproben entnommen und ich habe mit diesem Blut dann meine Experimente gemacht. Also ich habe die Zellen, die sogenannten B-Zellen, das sind die Gedächtniszellen, isoliert und habe diese verschiedenen Metallen ausgesetzt. Und wenn sie sehr stark gewachsen sind, dann wusste ich, aha, der Organismus ist früher schon einmal damit in Berührung gekommen. Man kann also einen chronischen Einfluss damit nachweisen. Diese Untersuchung gibt es auch im humanen Bereich. Es ist im Grunde genommen sowas wie eine Allergie, die ich da nachgewiesen habe bei den Tieren. Und sie zeigten auch ganz deutlich gegenüber diversen Schadstoffen eine sogenannte Sensibilisierungsreaktion.
Mhm. Und ich befürchte, das wird in den nächsten Jahren noch schlimmer werden.
Ja.
Nun warst du ja viel tatsächlich in diesen kalten Regionen der Welt unterwegs. Mhm. 10 Jahre lang hast du gerade gesagt.
Ja.
War das Wasser, und darum dreht sich mein Podcast ja überwiegend, da ein Grund oder war es eher Flora und Fauna?
Eher Flora und Fauna, muss ich sagen. Wobei man natürlich, klar, wenn man das Eis noch dazu zählt, dann auch, ich wollte unbedingt mal diese herrlichen Eiswelten der Arktis sehen. Also das hat schon auch eine Rolle gespielt. Aber hauptsächlich, da muss ich schon ehrlich bleiben, waren es die Seehund- bzw. die Robbenpopulationen, die in der Antarktis vorkommen.
Und die hast du dann auch gesehen?
Die habe ich auch gesehen, ja.
Mehrfach dann wahrscheinlich.
Mengen, ja.
Hat sich, du kannst es ja nun über wir können ja schon fast sagen, Jahrzehnte verfolgen. Hat sich da was verändert?
Ja, also ich habe das schon auch während meiner Reisen über die 10 Jahre mitbekommen, dass es eine Verschiebung gab, wo die Tiere vorkamen. Also es gibt ja so vorgelagerte Inseln an der Antarktis und früher waren die Seelöwen und die Seebärenpopulation eigentlich fast beschränkt auf die umgebenden Inseln der Antarktis. Und bei den letzten Reisen haben wir sie dann auch schon sehr, sehr oft auf dem Festland der Arktis an bestimmten Stellen gefunden. Also da hat man eine Drift drin von der Ausbreitung der Organismen. Und das hat man auch deutlich und auch schon beschrieben mittlerweile bei den Pinguinen. Also da ist Veränderung drin. Also es werden die Organismen nicht aussterben, aber die Lebensräume ändern sich und sie verschieben sich. Und das ist ja auch das Phänomen, was man in der Arktis auch hat.
Ja. Also ich konnte sowohl Pinguine als auch, was waren es? Man hat uns gesagt Seeleoparden, aber wahrscheinlich Seelöwen in Südafrika erleben. Mhm. Beide in einer doch eher, zumindest für den Pinguin, sehr unerquicklichen Rolle.
Ja.
Aber trotzdem spannend anzugucken. Nun wir haben 2 Punkte so ein bisschen jetzt schon rausgearbeitet. Also die Biologin und die Frau, die zumindest einen Hang zur Kunst hat.
Ja.
Wir gehen gleich nochmal darauf ein, wo der herkommt und wieso das auch eine ganz spezielle Richtung hat. Jedoch hast du ja von deinen Touren ins Eis immer wieder auch Fotos mitgebracht. Und so in der Vorbereitung haben wir auch drüber gesprochen. Ich habe es auch ein bisschen recherchiert. Du bist leidenschaftliche Fotografin.
Mhm.
Wie kam dein Fokus dorthin? Auf die Fotografie.
Ja, also das fing eigentlich schon viel, viel früher an. Es fing eigentlich wirklich an mit einem Buch, was ich geschenkt bekam im Studium von Karl Bloßfeld. Er hat ja so Ausschnitte von Pflanzen fotografiert, aber am Mikroskop fotografiert. Und diese Bilder haben mich unglaublich fasziniert. Und meine erste Kamera, jetzt mal abgesehen von irgendeiner kleinen Knipse, aber meine Spiegelreflexkamera, die ich mir gekauft hatte, das war eine Mikroskopkamera. Und mit der habe ich versucht, das dann nachzumachen. Was natürlich nicht so richtig funktioniert hat. Aber das waren so meine Anfänge der Fotografie. Also im Studium ging das bei mir eigentlich schon los. Und dann hat mich die Kamera aber auch nicht mehr losgelassen. Wobei die Motive sich bei mir immer wieder geändert haben. Aber im Grunde fing es im Studium schon an. Mit Tierfotografien, mit Fotografien von Pflanzen, mit Landschaften. Aber auch schon ein bisschen mit der Ruinfotografie. Da kommen oft das Urbexen.
Das Urbexen. Habe ich tatsächlich in der Vorbereitung das erste Mal gehört. Also die Lost Places und sowas, okay, das kennen wahrscheinlich die meisten, aber Urbexen habe ich bisher noch nicht gehört. Ich lerne jedes Mal beim Podcast was dazu. Ja. Was verbirgt sich hinter Urbexen?
Ja, das ist Urban Exploration. Also das sind im Grunde genommen Entdeckungen im eigentlich städtischen Bereich, wobei wir auch im ländlichen Bereich unterwegs sind, in Ruinen verschiedenster Art. Also mein Faible sind zwar Industrieruinen, aber wir haben auch Heilstätten besucht. Wir haben Wohnhäuser besucht, wenn sie dann halt wirklich auch so verlassen waren und keine Nachbesitzer irgendwie zu ermitteln waren. Wobei mein Hauptaugenmerk wirklich bei den Industrieruinen liegt.
Ja. Das hat ja ein bisschen was von Abenteuer, ne?
Ja. Es ist immer wieder ein Abenteuer, ob man es schafft, reinzukommen, ob man sich getraut, irgendwo hochzuklettern oder irgendwo reinzukriechen. Also jedes Mal ist das ein Abenteuer.
Ich könnte mir vorstellen, es ist auch ein Abenteuer, unentdeckt wieder rauszukommen.
Ja, auch das.
Wenn du noch mal ein bisschen uns den Weg zur Verbindung Kunst und Fotografie gemeinsam beschreiten lässt, wie ist es dahin gekommen? Wie bist du zur Kunst gekommen, zur Fotografie? Das hast du gerade gesagt. Wie bist du zur Kunst gekommen?
Ja. Also bezüglich der Kunst muss ich noch ein paar Schritte zurückgehen und hier kommt jetzt Alfred Hesse ins Spiel. Alfred Hesse war ein Dresdner Maler, Grafiker und Wandbildner und er war halt auch mein Großvater. Und ich habe viele, viele Wochenenden bei meinen Großeltern verbracht und insbesondere natürlich gerne bei meinem Opa im Atelier gesessen. Er hat auch mich eigentlich permanent gezeichnet. Von mir gibt es also Bücher, Skizzenbücher voll, und hat mir viele Geschichten erzählt und hat mir aber auch gezeigt, wie der Blick auf Dinge sein kann. Und das habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen später in meine Fotografie übernommen. Und auch wenn wir am Wochenende unterwegs waren oder an der Elbe waren, hat er mir eigentlich immer gezeigt, wie schön es von so aussieht oder wie schön das und das ist. Also ich habe seinen Blick, mit übernommen. Und ich glaube, das war auch so der Beginn meiner eigenen künstlerischen Arbeit, dass ich von ihm da viel gelernt habe. Und später, wenn ich selber jetzt ein Foto mache, merke ich auch, okay, jetzt habe ich die gleichen Maßstäbe, die er auch angesetzt hat. So ist die Perspektive, da läuft das aus dem Bild und so weiter. Also da merke ich, da ist er noch. Er ist noch immer bei mir.
Also er hat quasi über die Schulter durch den Sucher geguckt mit dir.
Genau. Ja, ein schönes Bild. Das gefällt mir.
Ich schenke es dir.
Ja, geil.
Wenn du bist ja tatsächlich auch seine Nachlassverwalterin.
Ja, genau. Also ich habe mich ja dann nach meiner Promotion, habe ich mir gesagt, okay, ich widme mich mal dem Nachlass. Meine Mutter war dann gestorben. Sie war ja sozusagen die erste Nachlassverwalterin und sie konnte an den Nachlass nicht so richtig herantreten, weil das natürlich eine sehr enge Bindung zu ihrem Vater war. Und ich merkte so, das konnte sie einfach nicht. Und ich als Enkelin hatte den notwendigen Abstand einerseits, aber auch die Nähe, die man braucht, um mit der Akribie sich dann dem Nachlass zu widmen, wie ich das seit 10 Jahren mache. Und ich habe dann angefangen, erstmal alles zu fotografieren, alles zu dokumentieren, erstmal alles geordnet und sortiert. Und jetzt seit 15 Jahre sind es jetzt schon, ist zumindest da erstmal ein gewisser Grund da, und jetzt kann ich mit dem Nachlass auch wissenschaftlich arbeiten und eben Recherchen machen, Ausstellungen machen, versuche viel zu publizieren, versuche ihn bekannt zu machen. Und das ist einfach ein ganz spannendes Metier, weil ich Sachen von ihm entdecke, die ich natürlich als Enkelin vorher so nicht kannte. Also das ist gerade auch, wenn man sich so überlegt, in welchem System wir gelebt haben. Also ich weiß, wenn es um politische Dinge bei meinem Großvater ging, er hat ja seinen Großteil seines Lebens in der DDR zugebracht. Und jeder weiß, dass es da nicht ganz so einfach war, wenn man halt nicht so systemkonform war, auch Ausstellungen zu bekommen. Aber ich erinnere mich, wenn Freunde von ihm kamen, wir Kinder wurden eigentlich rausgeschickt, damit wir von diesen Missständen, die ein Künstler da erleben musste, gar nicht so viel mitkriegen. Und das entdecke ich sozusagen jetzt im Nachhinein von ihm alles, wie zum Teil es sehr schwer war für einen Künstler in der Zeit auch zu überleben und Geld zu verdienen. Denn er hatte ja eine Familie und sie musste versorgt werden. Also das war nicht ganz so einfach.
Was ist denn von seinen Kunstwerken noch übrig?
Es sind unglaublich viele Öle und Aquarelle da. Also da habe ich auch am Anfang eine Entscheidung getroffen, dass ich einen Großteil dieses Nachlasses der Arbeiten auf Papier und auf Leinwand auch abgegeben habe an die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden als Schenkung. Und den zweiten Part, der ist aber auch immer noch sehr, sehr umfangreich, den verwalte ich selbst. Also das sind alles Arbeiten, die sind in dem Besitz unserer Familie. Aber es gibt natürlich auch noch seine baugebundenen Arbeiten, und da existieren im Raum Dresden noch 5 Stück, die man auch heute noch sehen kann, die auch zum größten Teil unter Denkmalschutz stehen und die man besuchen kann, wenn man mal in Dresden ist.
Nun hatte ich ja das Thema Wasser durchaus begleitet. Und wenn ich das jetzt so gerade Revue passieren lasse, von Dresden gibt es eine direkte Verbindung über den Wasserweg nach Hamburg.
Ja,
also die Elbe. Auch die Elbe hat dich begleitet und vielleicht hat sie dich ja flussabwärts ein Stück mitgenommen nach Hamburg. Wer weiß das schon. Nun, hat denn auch das Wasser bei deinem Großvater eine Rolle gespielt, also in seinen Kunstwerken?
Ja, also das kann ich ganz bestimmt mit Ja beantworten, denn sein Lieblingsmotiv war die Elbe. Also er wohnte in Dresden-Laubegast, das ist also eine kleine Vorstadt von Dresden, direkt an der Elbe, und er saß halt da habe ich ihn oft begleitet, halt stundenlang am Wasser und hat diese herrlichen Perspektiven auf die Fähren, auf das gegenüberliegende Ufer, auf die Hänge. Das war ja gemalt, also das war so sozusagen sein Hauptmotiv. Und seine Künstlerfreunde haben ihn deshalb ja auch einmal Fährenhesse getauft, weil bei ihm sehr, sehr viele Fähren zu sehen sind. Und man muss vielleicht noch erklären, die Fähren, die uns auch als Kinder extremst fasziniert haben, das waren sogenannte Gierseilfähren, die ja nur am Anfang sozusagen mit einer Maschine angestoßen werden und dann treiben sie ganz still über den Fluss rüber, alleine durch die Strömung der Elbe. Und manchmal hatte man halt dieses, also Nebel über dem Wasser liegen und dann kam diese Fähre auf einen zugetriftet und das war einfach ein wunderschönes Bild. Und er nannte sie dann immer die schwebenden Fähren von Dresden.
Schön, schön. Ja. War dein Opa ein ausgeglichener Mensch?
Absolut, ja. Also zumindest ist das, was ich als Enkelin wahrgenommen habe. Das auf jeden Fall, wie er jetzt zum Beispiel bei Ausstellungen oder an der Hochschule war, er war ja 13 Jahre auch an der Hochschule, das weiß ich gar nicht. Ich habe aber etliche Schüler von ihm schon getroffen. Er war wohl doch auch sehr bestimmt in den Dingen, die er vermittelt hat, aber er war auch ein ruhiger Mensch. Ja, das haben sie mir eigentlich bestätigt.
Ich frage deshalb, weil ich werde das verlinken. Ich habe schon einen Podcast zwei Episoden meines Podcasts gemacht mit einem Psychologen über Wasser in der Psychologie. Und Wasser spielt da eine enorm große Rolle in der Psychologie und in dem, was es auf unser Gehirn macht oder mit unserem Gehirn macht. Und deshalb war das für mich jetzt interessant, denn wenn jemand so lange Zeit an der Elbe, also am Fluss verbringt, und auf den Fluss guckt und ihn dann noch umsetzt. Ich glaube, das macht schon was mit dir.
Ja.
Ganz andere Frage, wenn du jetzt fotografierst, ich fotografiere selber auch sehr gerne und ich habe einmal in Kassel-Wilhelmshöhe, den Bergpark, für mich in einer der imposantesten Wassergärten, wenn ich es mal ganz kurz sagen, bei uns hier in Deutschland, eine Situation gehabt, dass ich mir den Bergpark angeguckt habe, dann war ich abends zu den illuminierten Wasserspielen und bin quasi dem Wasser hinterhergerannt. Bergpark habe ich übrigens auch eine Episode gemacht und habe es immer wieder fotografiert und habe abends im Hotel mir die Bilder angeguckt und habe gesagt, was hast du eigentlich gesehen? Ja. Und habe festgestellt, ich habe eigentlich von diesem beleuchteten Wasserspielen eigentlich so gut wie gar nichts gesehen, weil ich die ganze Zeit irgendwie durch den Sucher geguckt habe. das heißt, ich musste also nochmal hin und mir das nochmal in Ruhe angucken. Ich glaube, das macht auch den Unterschied zwischen Malern aus. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat dein Großvater das ja überwiegend gemalt.
Ja.
Und den Fotografen, die dann halt doch viel durch den Sucher gucken oder aufs Display oder wie auch immer. Wie geht dir das? Guckst du am Anfang einfach nur?
Also besonders jetzt bei dem Urbexen, habe ich mir eigentlich angewöhnt, dass ich zuerst einmal wirklich nur durch den Ort durchgehe, das Gebäude oder was es auch immer ist, und es erstmal wirken lasse. Also klar ist man verführt, sofort die Kamera auszupacken und loszufotografieren, aber ich versuche immer erstmal da anzukommen, mir einen Überblick zu verschaffen. Auch ich muss ja irgendwie auch mit meiner Zeit haushalten, wie lange möchte ich da bleiben, wie lange möchte ich da bleiben. Und da packe ich erstmal noch gar nicht aus, sondern nehme erstmal sozusagen die Stimmung in dem Gebäude auf und erst später fange ich an zu fotografieren. Und da habe ich das Gefühl, dass ich, wenn ich durch den Sucher schaue, eher noch Details zusätzlich wahrnehme. Ich schaue durch die Kamera und denke so, boah, also das ist ja jetzt toll. Jetzt muss ich manchmal dorthin stellen, wo gerade die Kamera steht, weil ich dann überrascht bin, was da teilweise noch auf dem Bild zu sehen ist. Und ich finde das ja eigentlich dann eher sogar als eine Bereicherung, weil ich da noch so viel mehr ins Detail gehen kann.
Machen diese Orte was mit dir? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in der Antarktis unterwegs und sehe diese unglaublich eindrucksvolle Natur vor mir, die manchmal auch beängstigend sein kann. Also ich meine, da ist es ja nun auch, der Weg dorthin ist ja unter Umständen ganz schön rappelig.
Ja.
Und dann bist du dort und hast diese unglaublich faszinierende Natur vor dir und dann bist du beim Urbexen in der Lungenheilanstalt. Machen die beiden Orte was mit dir als Mensch?
Auf jeden Fall, denn insbesondere in der Antarktis oder Arktis, also in beiden Polgebieten, man bekommt sehr viel Respekt. Respekt vor dieser Naturgewalt, die man da teilweise ja auch empfindet und sieht. Also man fühlt sich gerade in den Polgebieten halt wirklich wie ein kleiner Mensch und denkt nur so, eigentlich darf ich nicht da sein. Also man hat immer das Gefühl, oh Gott, das muss so erhalten bleiben. Und ja, Ehrfurcht trifft's oder eben ja sehr viel Respekt. Und ich hoffe, dass das auch alle, die ich da begleitet habe, auch so mitgenommen haben. Sie haben zwar immer mir gesagt bei den Vorträgen, die ich gehalten habe, boah, wir sehen jetzt hier die Ökosysteme mit ganz anderen Augen. Ich hoffe, dass das auch einfach dann mit in die Zivilisation zurückgenommen wurde. Mhm. Und was bei den Ruinen der Fall ist, da bekomme ich sehr viel Lust, die Geschichte zu recherchieren. Also man geht erstmal rein und schaut erstmal nur nach den Motiven. Aber es sind meistens sehr geschichtsträchtige Gebiete und oder Gebäude. Und da fängt man dann an zu recherchieren. Und ja, in dem Sinne erweitere ich unglaublich mein Wissen über, ja, insbesondere über die Geschichte auch der DDR, in der ich ja nun gelebt habe, weil wir sehr oft ja auch gerade in Ostdeutschland unterwegs sind. Denn dort sind einfach mehr Ruinen noch vorhanden als im Westen. Ja.
Nun beschäftigst du dich ja quasi über deinen übertragenen Sinne als Nachlassverwalterin von Alfred Hesse und in deinem jetzigen Beruf mit dem Thema Wasser. Mhm. Also jetzt ja noch sehr intensiv mit dem Thema Wasser, bei der Kunst übergeordnet. Hat sich das Wasser so ein bisschen auch in deine Fotografie geschlichen?
In gewisser Weise an manchen Stellen schon. Es gibt bestimmte Fotoreihen, wenn ich jetzt mich wieder auf die Lost Places beziehe. Da habe ich zum Beispiel Pfützen fotografiert oder Wasseransammlungen oder was auch ein beliebtes Motiv, ich glaube ja nicht nur bei mir ist, sind Reflexionen im Wasser oder auf der Wasseroberfläche. Also in dem Sinne, ja, hat es sich so ein bisschen reingeschlichen, wenn es denn dann da ist. Natürlich bei der Naturfotografie in der Arktis und Antarktis, da kommt man gar nicht umhin, sich diesem Thema zu widmen. Denn da ist man vom Wasser umgeben und Wasser mit all den Farben, mit den Himmelsreflexionen und. Das ist natürlich, also da fallen einem eigentlich minütlich die wunderbarsten Motive direkt vor die Füße.
Mhm. Man muss sie nur aufheben.
Man muss sie nur aufheben.
Wenn du... Du hattest ja gerade gesagt, dein Großvater war auch Wandbildner.
Ja.
Kannst du dazu noch mal kurz sagen, was macht ein Wandbildner?
Ja, also mein Großvater hat schon als junger Mensch in einer Firma gearbeitet, wo Wandschmuck hergestellt wurde. Das war also seine Lehrlingsausbildung. Und sein Vater hat dann gesagt, okay, also ich glaube, du bist ganz talentiert, bewerb dich doch mal an der Kunstakademie in Dresden. Und er hat eine Bewerbungsmappe abgeschickt und ist also sofort genommen worden. Und hat auch da schon angefangen, immer sehr großflächig zu arbeiten. Also das waren zwar in dem Sinne noch keine richtig baugebundenen Arbeiten, aber seine Unterlagen waren halt schon riesige Leinwände, auf denen er gearbeitet hat. Und er ist dann in diese Richtung, das hat sich bei ihm immer stärker ausgeprägt, ist er dann immer weiter, hat sich immer weiter fortgebildet und hat dann auch als kurz nach dem Krieg, Zweiter Weltkrieg, dann hat er eine Dozentenstelle bekommen an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden für Werkslehre. Und da ging es eigentlich um baugebundene Arbeiten. Und er hat auch das erste Wandbild in Dresden, was nach dem Krieg wieder geschaffen wurde, hat er sozusagen im Oberlandesgericht an die Wand gezaubert. Okay. Und es sind Gemälde, also Wandgemälde, aber auch Sgraffitoarbeiten, also Kratzgemälde. Das sind also unterschiedliche Methoden, die er angewandt hat.
Und bei deinem Weg, der dich ja nun häufig in Naturbäder oder in Freibäder und Lost Places treibt, spült, wäscht, wie man es auch immer nennt. Ist dir da schon mal ein Bild von deinem Opa aufgefallen an der Wand? Und du sagst, hoppala.
Leider noch nicht, aber ich bin auf der Suche. Und da kann ich natürlich jetzt hier den Podcast auch gut nutzen. Ich suche ein Wandbild, wovon ich weiß, dass es für ein Bad gedacht war. Ich habe also einen Entwurf im Nachlass gefunden, habe diesen auch schon in dem Archiv des Badewesens, das ist ja die Zeitschrift der DGFDB und in der Zeitschrift Naturbadinfo von der ABS, habe ich das auch schon publiziert und in die weite Welt hinausgeschickt, in der Hoffnung, dass jemand mich anruft und mir sagt, ja, hier ist es, wir haben es tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob es umgesetzt wurde. Er hat mir darüber nichts erzählt, aber in der Verwandtschaft wurde gesagt, ja, da war was mit einer Schwimmhalle, aber keine Ahnung, ob es umgesetzt wurde. Aber um da noch hinanzuhängen, was einfach sehr hübsch ist, die Geschichte, ich habe das also jetzt in den Kreis der Naturbäder gebracht, die ich betreue, und in einem Bad war man dann so begeistert von diesem Entwurf, dass man gesagt hatte, ach, das könnte man uns vorstellen, dass wir das hier an die und die Wand vielleicht anbringen, und jetzt sind wir am Überlegen, ob wir es auf an der Plane ziehen lassen und dann dort in dem Bad aufhängen, und dann wäre es sozusagen nach Jahren dann tatsächlich umgesetzt worden und in einem Bad zu finden. Das wäre natürlich wahnsinnig toll.
Ja, das wäre wunderbar. Das glaube ich gerne. Auch so, auch dann wird er dir nochmal über die Schulter gucken und vielleicht klopft er dir sogar auf die Schulter. Hast du gut gemacht. Wieso nur auf eine Plane ziehen? Gäbe es keine Idee, das vielleicht durch einen Künstler umsetzen zu lassen oder eine Künstlerin?
Das wäre natürlich noch schöner. Also das wäre natürlich mein Traum. Das sollte ich vielleicht wirklich mal verfolgen, diese Idee. Also an dieser Wand, bei diesem Bad, welches sich bereit erklärt hatte oder eben so begeistert war, da schwebte uns eine weinrote große Wand vor, die eben aus Metallplatten besteht. Also da kann man jetzt nichts drauf malen. Aber es wäre trotzdem, ja, das danke für den Tipp. Das werde ich nochmal nachgehen, ob es nicht eine Wand irgendwo gibt. Die muss natürlich genau passend sein und auch schön exponiert, wo man das in Künstler umsetzen lassen könnte.
Ja. Also ich habe in Hamburg jetzt gesehen ein paar Mal, da sind solche Sachen dann umgesetzt worden, unter anderem durch Graffiti-Künstler, die das fantastisch gemacht haben. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz große Künstler in meinen Augen, die das machen können. Und das ist ja zumindest einfach vielleicht mal eine Idee. Das treibt uns jetzt schon zu dem nächsten Auftrag, den du sozusagen hast, oder in die nächste Leidenschaft, nach Kunst in Naturbädern zu suchen, zu recherchieren und das ein bisschen vielleicht auch ein bisschen einzufordern, dass mehr Kunst in Naturbädern gezeigt oder gemacht wird. Wie kam es dazu?
Also dadurch, dass ich angefangen habe, die Kunst zu kartieren und immer wieder Leute frage auf Tagungen, die Aufrufe starte, wir hören ja unglaublich viele Leute zu und sind ja auch meistens selber auch begeistert von der Kunst. Und ich merke, jetzt wird das schon weitergetragen, jetzt erzählt der dem schon was. Also so wird der Kreis immer größer. Und so habe ich vielleicht die Chance, dass ich dann wirklich mal ein umfassendes Werk dazu bringen kann, was es alles gibt. Aber wir haben natürlich auch die Idee, dass wir selbst in Bädern Kunst zeigen wollen. Und da ist eine Idee entstanden, eigentlich beim Blick durchs Mikroskop. Denn wenn man da durchschaut, denkt man so, das ist ja eine Formenvielfalt. Das ist unglaublich. Also klar, wir als Biologen haben mit viel Lektüre zu tun, wo man dann diese Formenfalt schon sieht. Aber oft ist es so, dass die Personen, die baden gehen, das ja gar nicht wissen. Und dass es auch in den Schulen wahrscheinlich gar nicht in dem Umfang vermittelt wird. Und so ist die Idee entstanden, dass wir an unserem Mikroskop, und wir haben da jetzt seit Jahren eine sehr, sehr schöne Kamera installiert, die wirklich brillante Bilder aufnimmt, dass wir die auf große Planen ziehen, mikroskopische Aufnahmen von Zooplankton und Phytoplankton, und diese dann auf diesem Plan in einem Naturfreibad halt zeigen, mit einem QR-Code, der dann die ganzen Informationen zu den jeweiligen Planktonorganismus gibt, den man dann auf dem Bild sehen kann. Also das ist sozusagen eine Verbindung von der Kunst und den Naturbädern durch großformatige Fotografien und dann eben Erklärseiten auf unserer Website.
Nun sind wir mit den beiden Begriffen Zooplankton und Phytoplankton ja schon ein bisschen eingetaucht ins Wasser.
Ja.
Vielleicht für die Zuhörenden, die nicht so tief in der Biologie stecken, nochmal zwei, drei Wörter dazu.
Genau, also Phytoplankton, das sind kleine Algen, die im Wasser schweben und sie sind ganz unterschiedlich in der Form. Sie können kleine Rädchen sein, sie sehen manchmal aus wie ein kleiner Mond oder eine Sonne und sie haben auch ganz unterschiedliche Farben und vielleicht hat der eine oder andere ja schon von einer Grünalge etwas gehört, weil sie hauptsächlich grün ist oder von einer Goldgelbalge, weil sie eben halt eine gelbliche Ausprägung haben. Aber der ein oder andere wird sicherlich etwas von Blaualgen gehört haben, die aber eigentlich keine Algen sind, sondern Bakterien sind. Die haben dann halt einen bläulichen Schimmer. Also das vielleicht zusammengefasst für das Phytoplankton. Und das Zooplankton, wie Zoo schon andeutet, das sind kleine Krebstiere oder andere Tiere, die aber auch so winzig sind, dass sie sich in der Wassersäule aufhalten. Und das Zooplankton, das frisst sozusagen das Phytoplankton. Und diese beiden Gruppen, das sind die unteren Stufen einer Nahrungspyramide. Davon hat ja bestimmt auch schon mal jeder was davon gehört und sehr, sehr wichtig für die Ökologie eines Gewässers.
Mhm, super, vielen Dank. Nochmal, jetzt sind da draußen gerade ganz viele Menschen, die dann was auch immer einen Kopfhörer im Ohr haben oder das beim Bügeln hören oder beim Autofahren oder beim Schwimmen oder Tauchen, wo auch immer. Auf jeden Fall fragen die sich jetzt alle, ich habe ein Bild gesehen, ein Wandbild bei uns im Bad. Mhm. Woher weiß ich denn, dass das von Alfred Hesse ist?
Also man kann nur hoffen, dass die Künstler alle das Bild signiert haben. Man würde dann da unten ein Aha finden. Man kann aber natürlich auch in die Zeitschrift, wenn man gerade jetzt diesen Podcast hört, sich die Zeitschriften online besorgen. Nämlich, das sind sowieso ganz spannende Zeitschriften im Archiv des Badewesens und kann das dazu dann sich den Artikel anschauen. Und dann sieht man, okay, es ist das Bild, was ich gefunden habe. Und dann bitte ganz schnell mich anrufen oder zur E-Mail greifen und mir schreiben. Denn das Motiv selber, das ist jetzt ist ansonsten nicht weiter im Netz zu finden unter den Alfred Hesse-Seiten. Aber wer sich natürlich über Alfred Hesse informieren muss, ich habe da einen Wikipedia-Eintrag erstellt und da gibt's auch ganz viele Links, zum Beispiel zu den staatlichen Kunstsammlungen, wo man sehr viele Werke von ihm auch online sehen kann.
Das werden wir natürlich auch verlinken. Gut, für jeden da draußen, aha, und ein Wandbild und dann ganz schnell hierher. Entweder direkt, dann deine Kontaktdaten werden ja mit in die Shownotes sozusagen mit eingepflegt und die anderen ansonsten einfach auch hier beim Podcast hinterlassen. Und dann leite ich das gerne weiter.
Danke.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich finde es ja mega spannend. Nun hast du ja über deine fotografische Arbeit, die hast du ja auch schon umgesetzt, also in Artikel, in Beiträgen und ähnliche. Wo lag da der Schwerpunkt bei deiner fotografischen und in dem Fall ja journalistische Tätigkeit?
Also die fotografische Tätigkeit, das ist schon hauptsächlich die Lost Places Fotografie gewesen. Also damit fing das Ganze eigentlich an, dass ich Ausstellungen mache. Ich hatte hier in Hamburg bei einem, in einem Fotolabor mal einen Ausdruck gemacht und die waren so begeistert von der Urbex-Fotografie, dass sie gesagt haben, hey, wir würden hier in unserem Labor eine Ausstellung machen von den Bildern, ob ich da noch mehr hätte. Und das war sozusagen meine erste Ausstellung. Und da ging es um die Ästhetik des Verfalls. Und diese Ausstellung ist dann 7 Jahre lang auch gewandert. Also Ausstellungen, das ist eigentlich hauptsächlich Ruinfotografie. Die journalistische Tätigkeit, da ist das meiste, was ich eigentlich publiziert habe. Da geht es um meinen Großvater, um Alfred Hesse in diversen Zeitschriften. Und jetzt, im Rahmen meiner Tätigkeit bei KLS Gewässerschutz, publizieren wir natürlich auch sehr viel, wenn es um die Biologie in den Naturfreibädern geht. Ja, da haben wir auch dieses Jahr 3 spannende Artikel in dem Archiv des Badewesens publiziert und da werden sicherlich auch noch mehr folgen.
Ja, sehr gut. Auch das werden wir verlinken. Nun haben wir da draußen ja eine Situation in der Welt, die durchaus besorgniserregend ist, nämlich den Klimawandel. Der spielt eine immer größere Rolle, auch wenn manche Menschen das nicht gerne sehen möchten. Aber er ist nun mal da und macht uns das Leben auch immer ein bisschen schwieriger jetzt. Merkst du das bei deiner Arbeit oder bei deiner Fotografie? Spielt der Klimawandel eine Rolle?
Bei meiner Fotografie eigentlich weniger. Bei meiner Arbeit generell ist es natürlich immer wieder Thema. Wenn ich dann nochmal den Schritt zurückgehe zu dieser Zeit, in der ich als Lektor gearbeitet habe auf Schiffen, da spielte es natürlich ganz immens eine Rolle, denn wenn man sich ja die Arktis anschaut, so ist diese ja am stärksten vom Klimawandel betroffen. Und die eine Reise, die ich gemacht habe, das war 2014, also die sogenannte Nordostpassage, die war überhaupt erst möglich, leider Gottes erst durch den Klimawandel möglich, weil dann eben dort so wenig Eis war, dass man da nicht mit dem Eisbrecher durchfahren musste. Also diese Reisen, jetzt sind sie ja aus politischen Gründen nicht mehr möglich, aber sie wurden überhaupt erst möglich durch den Klimawandel. Was unser Büro anbelangt und die Arbeit hier als Limnologen oder speziell für die Naturfreibäder, so sind wir eigentlich nicht direkt beeinflusst. Aber man muss natürlich sagen, dass die Bäder es schon spüren durch so Hitzetage, heiße Tage, wo eben dann extremst viele Leute auf einmal in ein Naturfreibad kommen. Und da kann es schon sein, dass ein Bad auch an seine Grenzen stößt, eben durch den Eintrag von Nährstoffen oder von Keimen durch die Badegäste. Und das hat, glaube ich, schon zugenommen, dass diese Extremtage ein Bad strapazieren.
Ja. Gibt es, nun seid ihr als Gewässerschutz nicht nur auf die Naturbäder fixiert, sondern der Name sagt es ja, Konzepte Lösung Sanierung, AKLS, also das heißt, ihr macht Gewässerschutz auch im größeren, eingangs hattest du es erwähnt, auch für, gerade für größere Gewässer, das ist ja eigentlich euer Thema. Merkst du da aufgrund des Klimawandels auch eine Veränderung in der Fauna, die ihr dann, die du vielleicht unter dem Mikroskop auch findest, wo du sagst, ups, du warst ja noch nie da.
Naja, eigentlich die Artenzusammensetzung, muss ich sagen, ist zumindest mir bei den Proben, die ich untersucht habe, jetzt nur marginal eine Veränderung aufgetaucht. Aber eigentlich nicht in der Artenzusammensetzung, sondern in der Biomasse, zum Beispiel von Blaualgen, dass da ein mehr aufgetreten sind in den letzten Jahren, aber das ist auch ja schon beschrieben, das betrifft also nicht nur die Naturfreibäder, sondern das betrifft ja auch Seen, dass Blaualgenblüten immer mehr zunehmen. Und die waren früher eigentlich nie ein Problem für Naturfreibäder. Ich muss auch sagen, sie sind es auch heute noch nicht, aber man merkt, okay, wir finden sie immer häufiger und sie nehmen sukzessive zu. Man kann natürlich bei einem Bad auch gut gegensteuern, also bei einem Naturfreibad gut gegensteuern, dass das, ich glaube, nicht wirklich ein Hauptproblem werden wird bei den Naturfreibädern. Aber bei anderen Gewässern hat es ja immer wieder dazu geführt, dass Badeverbot ausgesprochen werden musste. Also da ist es ja schon sehr bekannt, dass Cyanobakterien zunehmen, weil sie halt in den höheren Temperaturbereichen einfach einen Wachstumsvorteil haben gegenüber anderen Algenarten.
Nochmal vielleicht von der Spezialistin kurze Erklärung zu Cyanobakterien, zu Blaualgen. Warum sind sie so gefürchtet?
Also es sind, man muss auch sagen, der Begriff Blaualgen kommt halt daher, dass sie Photosynthese machen. Daher hatte man sie früher in die Gruppe der Algen eingeordnet. Aber es sind halt Bakterien und Cyanobakterien sind potenziell toxisch. Das hängt natürlich sehr, sehr stark von der Konzentration ab. Und es gibt eine Richtlinie vom UBA, also Umweltbundesamt, ab welchen Konzentrationen eine erhöhte Aufmerksamkeit gilt. Das heißt, man muss halt schauen, okay, habe ich da irgendwie eine bläuliche Färbung? Ist die Sichttiefe sehr gering? Und dann muss halt das Badeverhalten eingeschränkt werden. Sie sind toxisch, das heißt, man kann, wenn man empfindlich ist, halt darauf reagieren, dass man einen Hautausschlag bekommt. Das trifft dann aber nicht auf jeden zu, sondern es ist sehr divers, wie Menschen reagieren. Und das ist aber trotzdem ein Punkt, dem man Beachtung schenken muss und dem wird ja dann auch durch diese UBA-Richtlinie Rechnung getragen.
Hautausschlag kann man auch durch Zirkarien bekommen. Möchte man auch nicht haben. Oder Frau.
Das stimmt.
War nicht so schön da drin. Nun, mir kommt gerade so der Gedanke, du hast ja diesen diesen Weg, wir haben es gerade gesagt, der Elbe entlang nach Hamburg gefahren und von Hamburg jetzt in die große weite Welt, nach oben und nach unten sozusagen, je nachdem, wie man das auch sieht auf der Weltkugel. Vermisst du das?
Ja, also ein bisschen, ja. Das also ich bin jetzt 10 Jahre zur See gefahren als Freelancer. Und das hat natürlich auch andere Konsequenzen. Als Freelancer, ja, muss man immer Akquise betreiben, dass man die Aufträge bekommt. Und es ist sehr unterschiedlich in den Jahren verteilt gewesen. Also man hat nicht die finanzielle Absicherung, die man als Angestellter hat. Und in dem Sinne war ich eigentlich dann auch sehr froh, als das Angebot von KLS kam, ob ich hier nicht auch eine feste Stelle haben möchte. Ich hatte ja teilweise ja auch schon vorher auch als Freelancer gearbeitet und ich habe das angenommen und auch wirklich dankend angenommen. Und nach 10 Jahren Polarreisen hatte ich auch so das Gefühl, okay, ich habe sehr viel gesehen, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber das Leben geht weiter und es gibt andere spannende Dinge. Also in dem Sinne, klar, ein bisschen vermisst man es, aber es war auch sehr umfangreich, was ich erlebt habe.
Schön, ich meine, das ist doch ein Grund, wirklich dankbar zu sein, ja. Um zu sagen, ich habe so viel gesehen, es ist jetzt sozusagen auch das Level erreicht, wo ich damit auch so ein bisschen satt bin. Ich muss es nicht mehr, es ist alles in Ordnung. Jetzt hast du ja, ich habe das mit im Vorwege mit Lächeln und mit einer hochgezogenen Augenbraue gelesen. Ich spoilere jetzt mal, ich werde demnächst noch eine Episode haben mit jemandem, der sich mit End- und Bewässerung beschäftigt, hauptberuflich, sehr stark. Aha. Und du hast ein neues Motiv entdeckt.
Und ich weiß.
Ich habe es zweimal gelesen oder zweimal lesen müssen. Ich so, meinst du das jetzt ernst?
Die Gullideckel, ja. Ja, das ist ein absolutes Faible im Moment bei mir. Und das ist auch eine hübsche Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe mit einer Freundin einen Urlaub in der Türkei gemacht. Und es war halt ein sehr, sehr voller Strand. Ein Badegast lag am anderen. Und das ist etwas, was ich nur sehr, sehr schlecht ertrage. Und habe gesagt, okay, gut, ich lege mich nicht mit an den Strand. Ich gehe jetzt einfach auf Motivsuche. Und da fielen mir die ersten wunderschönen Gullideckel in der Türkei auf. Und da begann das Ganze. Und dann habe ich natürlich in Deutschland weitergemacht, jeden zweiten Gullideckel fotografiert. Aber ungefähr schon bestimmt 1000 Motive jetzt schon. Und dann kommt man natürlich auch in die Kreise hinein, die sich alle damit beschäftigen. Es ist doch unglaublich, wer alles Gullideckel fotografiert. Und da kam dann, aha, die schönsten Gullideckel gibt es in Asien, in Japan und in Korea. Und da ich sowieso schon immer mal in meinem Leben nach Japan wollte, also dieses Land hatte mich schon lange fasziniert, habe ich mir dieses Jahr diesen Wunsch erfüllt und habe da tatsächlich 100 wunderschöne Motiv-Gullideckel gefunden, die alle farbig gestaltet sind, meist auch von Künstlern gestaltet und auch also wunderbar anzuschauen. Also das war mein absolutes Highlight, die Gullideckel von Japan.
Wird es darüber eine Ausstellung geben?
Das weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht geplant. Ich muss da ja auch jemanden finden, der dann sich auf diese Motive einlässt. Also ich könnte es mir schon vorstellen, dass ich das irgendwann mal mache. Ja, vielleicht schauen wir mal.
Super spannend. Also es finde ich faszinierend, wenn man oder wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen und dann sehen, worüber wir tatsächlich auch jeden Tag laufen.
Ja.
Wie faszinierend das sein kann, wenn wir den Blick mal nach oben, nach unten, nach links und rechts wenden und ihn einfach vielleicht öffnen, den Blick nach draußen. Und
Da
spielt ja bei Gullideckeln Wasser auch eine Rolle, wollte ich nur mal so am Rande sagen.
Genau.
Deshalb passt es auch. Super. Das ist super schön. Nun nähern wir uns langsam schon dem Ende dieses sehr spannenden, intensiven und wirklich für mich auch wieder lehrreichen Gesprächs. Und am Ende habe ich immer die Frage an meine Gäste: Hast du noch 3 Tipps für die Zuhörenden? Und in dem Fall, in deinem Fall, wenn sie sich mit Kunstfotografien, Naturbildern, den Polarregionen beschäftigen möchten?
Ja, ich habe eigentlich, glaube ich, ein paar mehr als drei.
Ich nehme alle.
Gut, also in Bezug auf die Kunst hatten wir eigentlich das jetzt schon genau so herausgearbeitet. Einfach einen Tag mal sich eine Kamera schnappen oder auch, man kann es auch ohne Kamera machen und mal ganz bewusst sich die Kunst im öffentlichen Raum anzuschauen. Es kann man auch machen mit Graffitis oder mit nicht legal gestalteten Wänden. Es ist unglaublich, was man da alles findet. Und es ist eine Offenbarung. Und man entdeckt dann die Stadt, in der man lebt, einfach neu. Also das kann ich jedem einfach mal ans Herz legen. Ich habe natürlich den Tipp, sich einfach Hesse mal anzuschauen, die Hesse-Werke anzuschauen, sich mal auf Wikipedia meinen Artikel anzusehen und vielleicht auch mal auf den ein oder anderen Ding zu klicken. Und wer großes Interesse für den Künstler hat und vielleicht gerade auch noch in Dresden ist, dem möchte ich den Tipp geben. In der Städtischen Galerie läuft zurzeit die Ausstellung Ansichtssache, Dresden im Bild, und da kann man dann auch ein Gemälde von Hesse finden. Zur Fotografie möchte ich einen Tipp geben, die Seiten der Deutschen Fotothek. Also das ist für mich wirklich ein Fundus, aus dem ich immer wieder schöpfe. Vor kurzem sind auch die Nachlässe zum Beispiel von Burchert und Höhne und Pohl online gestellt worden mit 100.000 Bildern. Also kommt man niemals durch, aber es ist einfach fantastisch, sich diese alten Schwarz-Weiß-Fotografien anzusehen. Ja, und wer meine Fotos vielleicht sich anschauen möchte, ich habe ihn in zwei Portalen vertreten. Also zum einen habe ich eine Künstlerwebseite bei Leo Lab und zum anderen bei den Fototouren in Hamburg. Und da kann man sich Arktis, Antarktis, aber auch Lost Places Bilder anschauen. Ja, und als Letztes vielleicht noch zu den Naturbädern möchte ich gerne hinweisen auf die Webseite der Deutschen Gesellschaft für naturnahe Badegewässer. Also von der DGFNB und natürlich, wenn es um die Gewässerökologie geht, auch gern auf den Seiten von KLS Gewässerschutz mal nachschauen.
Die sehr, sehr informativ sind. Da war ja schon immer wirklich sehr viel drauf und sehr viel Wissen weitergegeben. Man muss ein bisschen sich durchklicken, aber dann kann man eine ganze Menge lernen oder können wir eine ganze Menge lernen, wenn wir das wollen. Vielen Dank für die Tipps. Du hast gerade Fototouren in Hamburg gesagt. Kann man dich sozusagen auch buchen und sagen, mit dir eine Tour durch Hamburg zu machen, fotografisch? Oder wie ist das zu verstehen?
Das eigentlich weniger. Also die Gruppe heißt Fototouren Hamburg. Und bei dieser Gruppe kann man einerseits diverse Fototouren mitmachen. Vielleicht trifft man mich dann auf der einen oder anderen. Man kann an sogenannten Challenges teilnehmen und zu einem bestimmten Thema Fotos einreichen. Man kann an Wettbewerben mitmachen. Also es ist eine ganz illustre Mischung von Personen, die einfach alle Lust und Freude am Fotografieren haben. Und es macht sehr viel Spaß.
Klasse. Das werden wir auch verlinken. Das ist sicherlich auch eine schöne Herausforderung. Und Hamburg ist natürlich sehr viel wert. Auch gerade wenn man mal durchläuft und tatsächlich mit offenen Augen. Hamburg ist ja wirklich voll Kunst.
Absolut.
Es ist, und eine große Kunst steht in der Speicherstadt und hat für Riesenaufsehen gesorgt und für Riesenkontroversen, als sie noch gebaut wurde. Und heute ist jeder glücklich, dass da die Elfi steht.
Genau.
Und sie ist einen Besuch wert. In diesem
Absolut. Fall.
Also direkt am Wasser, und es ist wirklich ein Besuch wert, selbst wenn man nicht rein möchte. Aber in dem Fall, Hamburg macht viel richtig, muss ich tatsächlich sagen.
Ja.
Die haben schon eine ganze Menge hingekriegt. Super, Antje.
Ja.
Herzlichen Dank.
Die Zeit
Dank.
Ist rum.
Ja, die Zeit ist rum.
Ist schon rum. Sehr kurzweilig und schnell.
Ja, und es macht unglaublich viel Spaß, und ich freue mich, wenn ganz viele Menschen jetzt auf die Suche gehen nach dem verbleibenden Wandbild. Vielleicht wird es irgendwo gefunden, und das bleibt ja ganz lange hier stehen. Also ihr könnt auch 2030 noch auf die Suche gehen und dann wird dieser Podcast immer noch online stehen und zu hören sein.
Super.
Und dir wünsche ich weiterhin ganz, ganz viel Spaß bei natürlich dein Beruf, weil der unglaublich spannend und vielseitig ist. Nicht nur beschränkt auf die Naturbilder, sondern die Biologie. Ist ja unglaublich, wie viele Kunstwerke da im Kleinen sind. Bei der Fotografie ganz viel Spaß weiterhin. Und
danke sehr.
Ganz viel Kraft für deine Alfred Hesse Nachlassverwaltung. Ich glaube, die wirst du ja noch brauchen.
Die brauche ich noch, die Kraft, ja.
Judith Kommer, du bist mit so viel Engagement und so viel Spaß dabei. Deshalb glaube ich, wird dir die nicht ausgehen.
Dankeschön. Ja, Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier darüber sprechen zu dürfen. Und vielleicht, wenn man das so in die weite Welt trägt, kommt dann der ein oder andere Anruf, der mich in einen Freudentaumel stößt.
Wir arbeiten dran. Ja. Und auf jeden Fall ist das, für mich war der Freudentaumel, mit dir sprechen zu dürfen heute und wieder was zu lernen. Und für euch da draußen bleibt mir wie immer nur zu sagen, ich freue mich, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, ihr dürft gerne entweder ein Abo dalassen oder ein paar Sterne oder auch einfach einen Kommentar. Und wie immer, bleibt im Strom. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.